ARD. SWR 2 Essay.
Liebe Nina Omilian, ist das nicht ein irrsinniger Zufall? Die Welt besteht aus 5 Kontinenten mit haufenweise spannenden Ländern und interessanten Städten. Und wir begegnen einander im brandenburgischen Niemandsland. Dunkelstes Dunkeldeutschland, tiefste Ex-DDR. Und stellen fest, dass wir auch noch dort leben, beide 12 Kilometer voneinander entfernt. Ich sage jetzt einfach mal du. Ich habe dich gegoogelt. Anscheinend sind wir etwa gleich alt, gleich groß und gleich verrückt. Jedenfalls wohnen wir beide umgeben von sandigen Feldern und irgendwelchem Getier, statt in einer funkelnden Metropole voller wichtiger Leute. Du hast während deines Konzerts in der Kirche von Semlin so viel von deinen Tieren erzählt. Haben deine Hühner wirklich alle Namen? Stimmt es, dass du Esel besitzt? Und was zum Teufel macht eine Sängerin deines Kalibers in Schmetzdorf? Deine Fastnachbarin Juli C.
Liebe Juli, bin immer noch ganz, ja, was eigentlich, fast bezaubert verschreckt von unserer Begegnung. Dein erster Satz hat die Dinge mit Wucht auf den Punkt gebracht. Hallo, ich bin Juli. In der Tat. Gott sei Dank bist du, wer du bist, und auch ich kann dich sanft googeln, um mir selber zu glauben, dass es stimmt. Wir sind Nachbarn. Den Zufall allerdings empfinde ich als hart erarbeitet. 10 Jahre Langeweile auf halbseiden gewebten, blassroten Teppichen der singenden D-Prominenz hat es gebraucht, bis ich aus Frustration zur Vernunft gekommen bin. Oder den Verstand verloren habe. Da gehen die Meinungen auseinander. Ein Pferd auf Island gab mir den Rat, noch aufs Land zu ziehen. Das habe ich dann auch gleich eingesehen. Meine Kollegen denken, ich brauchte Ruhe. Sie sind ahnungslos verstädtert. Weite, Klarheit, Einfachheit, okay. Aber Ruhe? Auf dem Land? Gestern Abend klopfte es an mein Fenster. Der Nachbar wollte spontan Selbstgedichtetes zum Besten geben, weil ich doch auch Gedichte schreibe. Nun, gereimt hat es sich. 20 Strophen lang. Esel zu besitzen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Neulich haben sie herausgefunden, dass sich in den lustig summenden Kästen des Nachbarn tatsächlich Honig befindet. Sie denken viel nach. Wenn man sie dabei erwischt und rechtzeitig ablenkt, kann man Schlimmeres verhindern. Wenn es mit den Reichsbürgern doch auch so einfach wäre. Du hast doch Pferde. Weißt du zufällig, wo man diese Zäune aus Jurassic Park erwerben kann? Deine Nina. Von Eseln besessen.
Liebe Nina, eigentlich glaube ich ja gar nicht an Zufälle. Vielleicht kommt das daher, dass sich die meisten wichtigen Dinge in meinem Leben irgendwie zufälligerweise zufällig ereignen. Zu viele Zufälle werden irgendwann unglaubwürdig. Im Rückblick sieht es dann oft aus, als wäre alles ganz toll geplant gewesen. Man erkennt die Zusammenhänge. In meinem Roman Schilf gibt es einen Kommissar, der ebenfalls nicht an den Zufall glaubt. Er sagt, Zufall sei nur ein Etikett auf einem der Löcher in unserem Weltbild. Also ein Name für etwas, das wir nicht verstehen. Er trifft auf einen Physiker, der ihm den Zufall folgendermaßen erklärt. Nehmen wir an, der Mensch steht vor der Wirklichkeit wie ein Spaziergänger am Ufer eines ruhigen Sees. Die glatte Oberfläche spiegelt eine ihm bekannte Welt und verbirgt die Ereignisse am Grund. Nun schwimmt ein großer Ast unter dieser Oberfläche und nur die Spitzen von 2 einzelnen Zweigen tauchen an verschiedenen Stellen aus dem Wasser. Unser Spaziergänger wird das nicht als ein groteskes Zusammentreffen empfinden. Er wird zutreffend davon ausgehen, dass die Zweige unter Wasser miteinander in Verbindung stehen. Ohne es zu merken, hat er begriffen, was Zufall ist. So sehe ich es auch, auf die Gefahr hin, dass du mich für eine Esoterikerin hältst. Dinge, die zufällig gemeinsam auftauchen, stehen untergründig miteinander in Verbindung. Das würde dann auch für uns gelten. Wir sind verschiedene Zweige am selben Baum. Ruhe habe ich auf dem Land tatsächlich nicht gesucht. Und wenn, dann hätte ich sie nicht gefunden. Jeder, der schon einmal gehört hat, wie sich die Stimmen brüllender Kühe mit dem Nörgeln einer Motorsense mischen, sollte von der Zwangsvorstellung vom ruhigen Landleben geheilt sein. Nein, ich bin, wie könnte es anders sein, zufällig hier. Mein Mann und ich hatten jahrelang in verschiedenen Städten gelebt und brauchten einen Tapetenwechsel. Aber wohin? Wohin kann man in Deutschland eigentlich wollen? Nach Hamburg zu den Nordsnobs oder nach München zu den Südsnobs? Nach Frankfurt zu den Geldsäcken oder nach Stuttgart zu den Oberspießern? Nach Dresden zu den Neonazis oder nach Köln in den ewigen Karneval? Bei einem Ausflug haben wir ein Haus auf dem Land entdeckt. Sehr romantisch, sehr billig und sehr kaputt. Es hatte einen dramatischen Augenaufschlag. Es rief uns zu: Ich verfalle, rettet mich. Und so landeten wir in einem 300-Seelendorf. Ohne Ahnung vom Landleben, ohne handwerkliche Begabung und ohne Infrastruktur. Zwei Schriftsteller zwischen Traktoristen und Melkern. Es war einer der größten Glücksfälle meines Lebens. Am Ende verstand ich, dass es nicht um die Rettung des Hauses gegangen war, sondern um meine eigene. Ich habe viel darüber nachgedacht, was mir die Städte auf Dauer so unerträglich gemacht hat. Früher waren die Städte doch Sehnsuchtsorte, Zentren des kulturellen Lebens, Sammelstellen für Vielfalt und Fortschritt, für Freiheit und Entfaltung. Heute kommen sie mir eher vor wie Hochburgen der Verängstigung und Unzufriedenheit. Die urbanen Menschen denken so viel über sich selbst nach, über ihre Bedürfnisse, ihre Ansprüche und Ziele, ihr Recht auf Glück. Sie mögen keine Störfälle, wollen alles optimieren. Wenn die Beziehung nervt, macht man Schluss. Wenn mit der Wohnung etwas nicht stimmt, zieht man um. Bei Stress im Job sucht man sich einen neuen und findet man eines Tages heraus, dass die ganze Welt irgendwie stört, dass man die Welt aber nicht verlassen kann, es sei denn, man bringt sich um, bekommt man Burnout und wird depressiv. Manchmal frage ich mich, gegen wen sich diese ganzen Ansprüche auf Glück und Wohlbefinden eigentlich richten sollen. Seit wir den lieben Gott aus seinem Job als allgegenwärtiger Anspruchsgegner entlassen haben, können wir das Glück ja nur noch bei uns selbst einklagen. Oder bei den Menschen, die wir lieben. Oder, noch absurder, beim Staat. All das macht unglücklich. Es ist eine heillose Überforderung von uns selbst, von unseren Liebsten, von Politik. Hier auf dem Dorf ist das so völlig anders. Man zieht nicht um, kündigt keinen Job, geht nicht weg, macht im Normalfall auch nicht Schluss. Weil das in den meisten Fällen auch gar nicht geht. Und siehe da, meine Nachbarn fühlen sich zu Hause, nicht auf der Flucht. Von ihnen habe ich gelernt, nicht mehr wegzulaufen, sondern zu bleiben und mich zu arrangieren, Konflikte auszutragen. Ich besitze keine Esel, bin aber wahrscheinlich auf dem besten Weg, einer zu werden. Ich trage brav des Lebens Last, klaue zwischendurch ein bisschen Honig und lache mich heimlich über alle tot, die sich für stolze Pferde halten. Die Jurassic Park-Zäune stehen bei mir in der Scheune. Vielleicht treffen wir uns nicht auf einen Kaffee, sondern lieber auf einen Zaunbau. Noch so ein Zufall. Gestern beim Konzert hast du eins meiner ewigen Lieblingslieder gesungen. Jessie, come home. Ich habe sogar die Hauptfigur meines ersten Romans, Adler und Engel, nach diesem Song benannt. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, musst du das Lied unbedingt für mich singen. Deine Juli.
Jessie, come home. There's a hole in the bed where we slept. Now it's growing cold. Jessie, your face in the place where we lay, by the hearth, all apart. though I am not scared, I wait for you. Hey, Jesse, it's lonely. Come home. Jesse, the stairs in the hall recording your step, and I remember too pictures are shading and fading in gray, but I still set a place on the table at noon, and I'm leaving a light on the stairs. No, I am not scared, I wait for you. Hey, Jesse, the blues and the greens have been recently cleaned and are seemingly new. Hey, just me and you. And we swallow the light on the stairs. We do up my hair and we'd sleep unaware.
Liebe Juli, ich bin der festen Überzeugung, dass wir ein Recht auf Glück haben. Nur nicht in allen Stadien unseres Werdens auch die Fähigkeit dazu. Weil wir im Überfluss, im ewigen Strudel der Selbstoptimierung verlernen, zwischen der Stimme eines antrainierten Egos und unserer eigenen zu unterscheiden. Gerade legt sich Katze Coco auf die Tastatur. Sie lässt dich wissen, as öka pa. Sie sieht mich an und schüttelt mitleidig den Kopf. Schnurrt aber dennoch. Es gibt noch so viel zu entdecken. Die Menschen hier draußen, wir, sind Vergessene, Übriggebliebene, Nolens oder Wolens. Hier schenken sich die Nachbarn Teile ihrer Ernte und wenn im Winter die Güllegrube zufriert, robben alle gemeinsam durch die Scheiße. Hinterher kann man sich trotzdem genauso genussvoll hassen wie vorher, aber die Scheiße ist wieder im Fluss. Hassen heißt ja auch schon mal, dass es nach einer Weihnachtsfeier zu einer Schießerei auf der Straße kommt. Die Legende erzählt man sich dann immer wieder. In kurzen Sätzen, für Außenstehende wie mich, zunächst undurchdringlich. Der Bauer hat auf den Russen geschossen. Lange vermutete ich eine dramatische Geschichte voll historischen Grolls auf ein Unrechtsregime, auf eine alte Besatzungsmacht und nickte das empathische Nicken derer, die eigentlich nichts verstehen. Erst neulich erschloss ich mir, dass dieser Russe gar kein Russe ist, sondern ebenfalls Bauer. Man nannte ihn nur so, ein Schimpfwort. Wann immer man im Dorf auf den Russen geschimpft hatte, auf all seine Missetaten und Fehler, den Suff, das Randalieren, die Schwarzmarktgeschichte, war nicht die slawische Volksseele, sondern dieser eine konkrete Bauer gemeint gewesen. Er konnte sich dann später rehabilitieren, indem er einer überängstlichen jungen Mutter einen Waschbären vom Schornstein ihres Hauses schoss, am hellichten Nachmittag. Irgendwas kann jeder, wie meine Nachbarn gern beteuern. Ein Satz, den man ständig hört und der das hiesige Menschenbild von A bis Z auf den Punkt bringt. Ich vermute, dass es sich um eine krude Form von Philanthropie handelt. Wenn jeder irgendwas kann, dann ist die Welt vielleicht doch nicht so schlecht. Deine Nina. PS, die Zaunaktion müssen wir leider nochmal verschieben, weil hier am Samstag alles zu ist. Vollsperrung, weil die Kanone geliefert wird. Der Metzger hat Geburtstag und wünscht sich etwas, das sonst nur der Papst und die Queen bekommen. Salutschüsse.
Liebe Nina, kann es sein, dass das Dorf, in dem du lebst, unter Leuten heißt? Der Russe könnte direkt meinem Roman entlaufen sein. Irgendwas kann jeder. Ich liebe den Brandenburger Buddhismus. Der zweite Satz des sehr kurzen Glaubensbekenntnisses lautet: Irgendwas ist immer. Kron, eine Figur aus Unterleuten, drückt es folgendermaßen aus: Die Politiker beklagten die Landflucht, aber Kron beglückwünschte jeden, dem die Flucht aus dem Dorf gelang. Sollten die verrückt gewordenen Städter doch kommen und die Häuser der Gestorbenen oder Geflohenen übernehmen? Typen wie der durchgedrehte Vogelschützer mochten den Brandenburger Fatalismus für eine Offenbarung halten und die Mentalität sehr bodenständig und authentisch finden. Aber Fatalismus war nichts weiter als Notwehr gegen Verhältnisse, die man nicht ändern konnte. So entstanden Menschen, die noch während des Weltuntergangs die Ellbogen auf die Gartenzäune stützen und Sätze wie »Irgendwas ist immer« sagen. Das Tolle ist, dass Kron und ich im selben Kosmos leben können. Er mit seinem Hass auf Unterleuten, ich mit meiner Liebe zu Unterleuten, ohne dass ein Riss durch die Welt läuft, ohne dass etwas kracht. Wir sind beide im Recht und das ist hier draußen kein Widerspruch, sondern einfach nur pralles Leben. Kron und ich sind sogar Freunde. Immerhin habe ich ihn erfunden.
Liebe Juli, für mich besteht einer der tollsten Effekte des Landlebens darin, dass ich angefangen habe, eigene Songs zu schreiben. Früher war ich als Opernsängerin ja ausschließlich damit beschäftigt, die Werke anderer Menschen zu interpretieren. Aber dann kamen die Hühner. Sie haben mir gezeigt, dass es die schönste Sache auf der Welt ist, eigene Eier zu legen. Man gelangt dabei gelegentlich sogar in philosophische Höhen. Huhn Rosenrot zum Beispiel ist nach einem gewonnenen Zweikampf mit einem Fuchs zu einer echten Philosophin gereift. Sie brütet jetzt im Kartoffelbeet Kartoffeln aus. Bei mir ist das Songschreiben optisch kaum vom Ausmisten zu unterscheiden. Während ich die Schaufel schwinge, murmle ich Textzeilen vor mich hin, die mir zufliegen. Später übe ich auf dem Pferd, reite singend durch den Wald. Oft auch schlage ich zugleich zuckend um mich. Das ist allerdings keine rhythmische Sportgymnastik, sondern hat mit den Mücken zu tun, die wegen des überhandnehmenden Maisanbaus sehr zahlreich sind. Können wir ausmachen, dass du das denen in der Psychiatrie erklärst, falls ich deswegen mal eingeliefert werde? Deine Nina.
Liebe Nina, murmelnd und summend und zuckend auf dem Pferd?
Himmelhoch.
Das möchte ich doch bei Zeiten gern einmal sehen.
Taubenblau.
Bei mir ist der Schaffensprozess nicht annähernd so lustig anzuschauen. Man sieht nämlich gar nichts.
Himmelhoch, taubenblau.
Das ist das Besondere an der Schriftstellerei. Es wird nicht gesummt und nicht gepfiffen, keine Taste angeschlagen und keine Seite gezupft. Kein Stein behauen und keine Farbe auf Leinwand gestrichen. Manche Kollegen erzählen, wie sie beim Schreiben in der Wohnung hin und her laufen und Textpassagen vor sich hinsprechen.
Himmelhoch, taubenblau. Sehe ich dich tanzen.
Wie sie an faulen Äpfeln riechen oder ganz laut Musik hören. Mein Verdacht ist, dass solche Tätigkeiten eher der Selbststilisierung als dem Erzeugen von Romanen dienen. Das Schreiben an sich ist eine stumme und unsichtbare Kunst. Man sieht einen Menschen, der aus dem Fenster guckt, in der Nase bohrt, im Internet surft und ständig zum Kühlschrank läuft. In dem Moment, wo der Mensch vielleicht doch noch die Hände über die Tastatur hebt und ein paar Sätze tippt, ist der Schreibprozess eigentlich schon abgeschlossen. Dann beginnt das Aufschreiben. Von Journalisten wird man als Autorin ständig gefragt, warum man schreibe und woher die Ideen kämen. Ich habe gelernt, diese Fragen zu verzeihen. Beantworten kann ich sie trotzdem nicht, jedenfalls nicht zufriedenstellend. Schreiben gehört zu den Dingen, mit denen ich so früh im Leben begonnen habe, dass es gar keinen Sinn ergibt, nach dem Warum zu fragen. Warum reite ich? Warum liebe ich die Natur? Warum mag ich Musik? Warum esse ich nicht so gerne Sellerie? Zu all dem kann man klug spekulieren, man kann es aber auch sein lassen. Denn die Wahrheit ist, ich weiß es nicht. Mein Meine Schriftstellerlaufbahn begann im Alter von 6 oder 7 Jahren auf der Rückbank eines roten R4. Auf meinen Knien stand ein Meerschweinchenkäfig. Neben mir quengelte mein 3-jähriger Bruder. Um mich herum war bis unters Dach Urlaubsgepäck für 3 Wochen Frankreich gestapelt. Vorne stritten meine Eltern über die richtige Route. Die Temperatur lag gefühlt bei 50 Grad, die Fahrzeit bei 16 Stunden. Ich war als Kind eine gute Tagträumerin. Wenn ich nicht einschlafen konnte, was praktisch täglich der Fall war, erzählte ich mir selbst im Kopf Geschichten. Wenn ich wütend war, träumte ich davon, mich zu rächen.
Und Emma tanzt, Emma tanzt.
Ich träumte davon, ein Pferd zu besitzen und eine Heldin zu sein.
Und Emma tanzt, Emma tanzt.
Von zu Hause wegzulaufen, meine beste Freundin zu retten.
Und Emma tanzt, Emma tanzt.
Tagträumen war Selbstverteidigung gegen eine Welt, die nicht den Kindern gehört.
Und Emma tanzt, Emma tanzt, Wolken hoch.
Weil in der Erwachsenenwelt alles darauf ausgerichtet ist, das Kindsein möglichst schnell zu beenden. Vernünftig soll man sein, ruhig, selbstständig, anderen nicht zur Last fallen. Lob gibt es für hübsch gemalte Bilder, gute Schulnoten und nettes Aussehen. Aufmüpfigkeit gilt als Problem. Früher wurde sie bestraft, heute therapiert. Freiheit existiert nur im Kopf. Auf der großen Spielwiese namens Fantasie. An einem Ort, wo alles möglich ist.
Himmelhoch, taubenblau, seh ich dich tanzen. Wolken vermessend, die Sonnen gebrannten. Winkst nachsichtig Engeln, den Ignoranten. Fliegst mit den Schwalben, den Stadtbekannten. Ich schau zu dir auf, hast dich immer gewehrt, im Kreis zu laufen, lieber schiefe gerade mit Vergnügungsschlaufen, zu versteckt deine Schönheit, immer ausgemustert, zu klug für die Welt, du halb fehlgedruckte, mein Kopf gähnend leer.
Liebe Juli, bist du in der Gegend?
Nein, bin auf scheiß Lesereise in irgendeinem Hotel, in irgendeiner Stadt, wahrscheinlich Braunschweig oder Bielefeld. Was gibt's? Sind die Esel wieder ausgebrochen?
Leider keine Esel, eher Schweine, im Orwellschen Sinn. Wobei eigentlich jeder Tiervergleich zu gemein ist für die Tiere. Gestern war doch Jahrestag der Reichspogromnacht. In Rathenow hatten die Nazis eine Demo angekündigt, als Abendspaziergang getarnt. Zeitgleich habe ich mich mit ein paar Freunden in einer Kirche getroffen. Ich hab's eigentlich nicht so mit Gott, aber eine andere Versammlung hat uns die Stadt nicht bewilligt, weil man Ausschreitungen vermeiden wollte. Wir saßen also singend und kerzenhaltend in einer Kirche. Es wurde ein bisschen diskutiert, ebenso betroffen wie hilflos. Plötzlich flackerten die bunten Kirchenfenster. Es wurde laut. Draußen schoben sich Hunderte von Menschen an der Kirche vorbei. Allen voran Skinheads mit Fackeln in der Hand. Skandierend und gröhlend. Die Parolen von damals. Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. In mir brach etwas zusammen. Wie kann es sein, dass die das dürfen? Mit brennenden Fackeln in den Händen ausländerfeindliches, menschenverachtendes Gröhlen. An einem Tag des Gedenkens, der Scham und der Trauer. Und wir singen hier We Shall Overcome? Nein. Nicht solange ich atme. Ich wollte raus und einen Glatzkopf hauen. Früher hätte ich mich lächelnd zurückgelehnt und etwas Spöttisches über Politikversagen gemurmelt und denen da oben meine Meinung bei der nächsten Wahl gezeigt. Heute weiß ich, dass es das nicht gibt. Nicht die Politik und die da oben. Das sind wir. In all unseren Facetten immer wir. Die kritische Masse für Veränderung können wir nur alle gemeinsam bilden. Das ist nicht nur eine innere Haltung, eine noble Geste, eine Spendenquittung, sondern harte Arbeit, jeden Tag. Inklusive sich unbeliebt machen gelegentlich. Dem stimmten an dem Abend auch alle zu. Aber, jetzt kommt der Hammer, die Menschen in dieser Kirche, die zusammengekommen waren, um zur Demokratie zu stehen, sie hatten zu viel Angst. Sie hatten in den 90er Jahren rechte Gewaltwellen erlebt. Die Polizei hatte sich machtlos gezeigt. Eine der schlimmsten Phasen wurde nur beendet, weil die Antifa irgendwann verschiedene Nazis nackt an die Laternenpfähle der Hauptstraße band. Kurz nach der Wende mitten in Deutschland. Niemand will zum Opfer werden und das kann ich verstehen. Aber sind wir wirklich schon so weit, dass sich Demokraten das Demokratischsein nicht mehr trauen? Jedenfalls nicht öffentlich? Aus Angst vor Sanktionen aus der rechten Szene? Das kann nicht sein. Ich muss etwas tun, die Paralyse beenden. Auch hier gibt es kein Warum. Es ist eine Art innerer Hautausschlag und ich muss kratzen. Es brennt und ich bin froh darüber. Denn wenn nichts mehr brennt, hockt man irgendwann auf der Designer-Couch und wirft dem leeren Herzen die äußere Hülle hinterher. Wann kommst du zurück? Hören wir uns am Dienstag die Parolenschwinger auf dem Märkischen Platz an? Deine Nina.
Liebe Nina, ich sehe es vor mir. Das Datum, die Glatzen, die Fackeln. Und dann der Wunsch, auf die Straße zu rennen und um sich zu schlagen. Nicht, dass das eine vernünftige Idee wäre. Nicht, dass ich glaube, ausgerechnet wir linksgrün versifften Tanten sollten politische Gewalt zu unserem neuen Ausdrucksmittel machen. Aber ich kenne es so gut, das Gefühl, einfach nur noch um sich schlagen zu wollen. Neulich saß ich bei einem Treffen mit SPD-Mitgliedern eines Ortsvereins in der Nähe der polnischen Grenze. Und die netten Herren erzählten mir bei Schnitzel und Bier, man habe die Ängste der Menschen in den letzten Jahren vernachlässigt. Und deshalb sei es zu einem so fatalen Rechtsruck gekommen. Man müsse mit den besorgten Bürgern wieder auf Augenhöhe sprechen und sie da abholen, wo sie stehen. Hä? Ängste? In einem der reichsten und sichersten Länder der Welt soll ich Leute ernst nehmen, die heulen und mit den Zähnen klappern, weil sie einen schwarzhaarigen Mann und eine Frau mit Kopftuch auf der Straße gesehen haben? Den ganzen Schwachsinn von Überfremdung und Überforderung und Bedrohung soll ich ernst nehmen, während anderswo Flüchtlingskinder aus überfüllten Schlauchbooten fallen? Ich soll Menschen auf Augenhöhe begegnen, die ein Flüchtlingsheim in ihrer Nachbarschaft als Belästigung empfinden, die panische Angst davor haben, dass sie eines Tages einem bedürftigen Menschen etwas von ihrem Wohlstand abgeben müssen. Ich soll Leute irgendwo abholen, die nach über 60 Jahren Friedens- und Wohlstandsgeschichte immer noch nicht verstanden haben, was die Europäische Union ist, die niemals Krieg, Armut oder Hunger erlebt haben und dabei nicht einmal merken, wie gut es ihnen geht. Mit den netten Herren vom SPD-Ortsverein habe ich die halbe Nacht gestritten. Manchmal sind es nämlich gar nicht die Rechtspopulisten, die mich so wütend machen, sondern die Rechtspopulisten-Versteher.
Ich verstehe nicht, wie man sich entgegen aller Statistik vor Terrorismus fürchten kann, um danach mit 150 km/h über eine Landstraße zu rasen, auf die Grippeimpfung zu verzichten und mit nassen Füßen auf den Badezimmerfliesen herumzulaufen. Ich verstehe noch nicht einmal, wie man als Rechtspopulist wochenlang von Talkshow zu Talkshow ziehen kann, um überall zu erzählen, man sei medial unterrepräsentiert. Das alles sind keine berechtigten Sorgen, das ist himmelschreiende Dummheit. Ich komme gern mit zum Parolenhören auf dem Märkischen Platz. Am besten, wir halten uns gegenseitig fest. Liebe Grüße, Juli.
Liebe Juli, wo kommt denn all der Hass dieser Menschen her? Unbefriedigter Narzissmus? Machtgeilheit? Zu heißes Badewasser? Bin nachdenklich und traurig, müde, mit rechten Reden, bin daran gescheitert. Erlebe eine tiefe, tiefe Kluft. Dieser Hass in den Augen, die kennen mich doch gar nicht. Auch ich habe Angst, dass ich zum Schweigen gebracht werde. Meine Familie und die meisten meiner Freunde wollen, dass ich den Widerstand der Politik überlasse, mich schütze. Aber wozu soll ich mich schützen, wenn die da draußen meinen Horizont kaputt machen? Warum finden sich nicht Zehntausende Gegendemonstranten zusammen, wenn die Nazis marschieren?
Liebe Nina, es ist schon vor langer Zeit unfein geworden, sich politisch zu engagieren. Es ist ja auch so bequem, Politik und Politiker zu verachten. Überall wird genölt und genörgelt. Von unzufriedenen Bürgern, die den Eindruck haben, dass ihr Stück vom Kuchen immer noch nicht groß genug geraten sei. Statt sich glücklich zu schätzen und das Gute zu verteidigen, setzen sie sich vor den Fernseher, gucken Talkshows und finden alles scheiße. Oder gehen ins Internet, um sich gegenseitig mit Schlamm zu bewerfen. Das ist der Nährboden für den anwachsenden Rechtspopulismus. Nicht der Hass auf Ausländer, sondern die Enttäuschung darüber, dass der Wohlstand kein Glück und die Demokratie noch immer nicht genug Wohlstand gebracht hat. Die Menschen sind zunehmend einsam und aus Einsamkeit folgt Angst. Sie folgen lieber den einfachen Parolen der Demokratieverächter, als zuzugeben, dass sie sich selbst und die Welt nicht mehr verstehen.
Die Schäfchen gezählt, den Traum vermessen, das Haben notiert, den Sinn vergessen, ans Alter gedacht, viel schwarz gesehen, die Pfründe bewacht, bloß nicht baden gehen, das Bunte vermieden, eine Lücke gesucht, vom Weizen geschieden, all-inclusive gebucht. Früh brav, Angst korrekt, dann links 2, 3, 4 abgehängt sein entdeckt. Das Volk, das sind wir.
Manchmal verdichtet sich in mir das Gefühl, dass ich einer Welt, die ich liebe, beim Untergang zusehe, ohne etwas dagegen unternehmen zu können. Europa, die von Toleranz, Fortschritt, Gerechtigkeit und Freiheitsliebe getragene Demokratie, der respektvolle öffentliche Diskurs. Manchmal ist es schwierig, sich mit den Möglichkeiten von Literatur zufrieden zu geben. Immer nur aufklären, neue Perspektiven bieten, wachrütteln. Manchmal würde ich lieber Molotow-Cocktails werfen, statt immer nur zu reden und zu schreiben, mit Worten anzuschreien gegen die Ungeheuerlichkeiten, die uns umgeben. Aber das ist es, was wir tun müssen. Das sind die Waffen der Demokratie, die eine ganz besondere Form von Mut und Durchhaltevermögen verlangen. Reden, schreiben, singen, um unsere wundervollen, demokratischen Gesellschaften vom kollektiven Suizid abzuhalten.
The past. And hey, you'll be asked what you did. You say you did nothing, 'cause nothing was left. But one day you'll be asked what you thought. You say you don't think, 'cause thoughts don't make sense. But one day they will ask why you stayed.
Ich brauche mal kurz deine Hilfe. Soll in so einer Feuilleton-Umfrage sagen, was für mich Inspiration ist. Aber ich kann den Begriff nicht leiden. Fällt dir was ein?
Inspiration. Ich liebe diesen Begriff. Von Spiritus. Atem, Seele, Geist. Ein echtes Sängerwort. Genau wie Psyche. Die Griechen wussten, wie es geht. Ein Wort für Atem, Zwerchfell und Seele. Meine Töne entstehen aus Atem. Mein Atem aus meiner Seele. Wenn ich nicht mehr atme, verreist meine Seele woanders hin und singt da weiter. Ganz sicher. Inspiration ist für mich die einzig herstellbare, außerstoffliche Erfahrung ohne Nebenwirkungen. Ihre Mutter ist die Klarheit und ihr Vater ist der Mut. Genderkorrekt auch gerne umgekehrt. Meine Seele möchte einen genuinen Gedanken zulassen und fliegen. Diese Einsicht ist die Klarheit. Erst größtmögliches Loslassen erlaubt das Festhalten einzelner Inspirationspartikel. Aus ihnen öffnet sich, wie ein kleines Wurmloch, dann ein Tor der Möglichkeiten. Das Loslassen ist der Mut. Dann ist man frei und kann sich bedienen wie ein Kind im Süßigkeitenladen. Ob ich dann zum Pinsel, Bleistift oder zur Stimmgabel greife, hängt von physischem ab. Ob es dann auch andere bereichert, hat mit der Dauer der Auseinandersetzung zu tun. Und mit einer anderen außerstofflichen Größe, dem Talent. Und, wie wir Musiker sagen, kaum übst du 10 Jahre, schon klappt das. Für den Pförtner des Wurmlochs muss man sich stets erreichbar halten. Sich anbahnende Verschlackungen immer wieder weg, ja was, je nach Gesinnung weg tanzen, weg lachen, weg diskutieren. In meinem Fall weg atmen, weg reiten, weg pflanzen. Dann bleibt der Kanal offen. Wozu? Keine Ahnung. Aber ich komme nicht umhin, diese Erfahrung als eine spirituelle darzustellen. Es wirkt mich dabei noch ein bisschen. Bin schließlich Kind einer entspiritualisierten, dafür komplett digitalisierten Welt. Aber mein Leben hat Retro entschieden. Gott sei Dank.
Liebe Nina, jetzt fällt mir ein Wort ein, das es für mich am besten trifft. Nicht Inspiration, sondern Instinkt. Mir gefällt es, weil es von den Tieren kommt. Was mich beim Schreiben leitet, ist ein Schreibinstinkt. Er zeigt mir die Richtung, gibt mir Vertrauen, einen Fuß vor den anderen zu setzen, auch wenn ich den Weg nicht klar vor Augen habe. Genau wie der Ortssinn ist auch der Schreibinstinkt ein Rätsel. Woher wissen manche Menschen, wo Norden liegt? Woher wissen es die Wildgänse auf ihren langen Reisen? Sie wissen es eben. Das Einzige, was sie tun müssen, ist, den Instinkt nicht in Frage zu stellen. Wenn ich traurig bin, so wie heute, dann stelle ich mir vor, dass alle Geschichten, die sich die Menschen jemals erzählt haben und erzählen werden, immer da sind, alle gleichzeitig, wie ein riesiges, weltumspannendes Netz. Sie sind alle miteinander verbunden, sie sind einzelne Fäden desselben riesigen Gewebes. Wenn man sich nun auf den Strängen durch das Netz bewegt, gibt es unendlich viele Möglichkeiten, sich einen Weg zu suchen. Man kommt von Knotenpunkt zu Knotenpunkt, kann immer wieder abbiegen, die Richtung wechseln, im Kreis gehen und dann wieder geradeaus. Man wird niemals in eine Sackgasse geraten und jeder einzelne Weg ergibt Sinn.
denn es hängt alles zusammen, es baut alles aufeinander auf. Ich kann ein Pflänzchen beschreiben, das den Asphalt durchbricht und daraus eine Metapher für die menschliche Existenz machen. Ich kann das Kleinste mit dem Größten verbinden und das Nahe mit dem Entfernten. In einem Satz kann ein Vogel im Brandenburger Kiefernwald zwitschern, im nächsten ein Auto durch die überfüllten Straßen von Peking brausen. Der Instinkt zeigt mir meinen persönlichen Weg durch das Netz. Und solange ich mich darin bewege, solange ich immer neue Wege finde und vielleicht sogar die eine oder andere neue Masche knüpfe, weiß ich, dass mein Leben einen Sinn hat. Dieses Netz ist mein geistiges Zuhause, meine Ewigkeit, die Spiritualität einer Ungläubigen. Ein Ort, an dem der Zufall immer eine Folge von Verbindungen ist, ein Ort, an dem es keine Willkür gibt. Etwas, das größer ist als jeder einzelne von uns, etwas, mit dem wir alle verbunden sind, etwas, das uns zu Menschen macht, etwas, das es uns ermöglicht, einander zu begegnen, uns zu lieben oder wenigstens zu sehen, vielleicht manchmal zu verstehen. Ich glaube an diesen kollektiven Geschichtenpool, an eine universelle Gemeinsamkeit aller Menschen im Erzählen. Heute ist der Todestag meiner Mutter. 4 Jahre ist es nun her, dass sie überraschend starb. Und manchmal ist ihr Tod immer noch wie ein schwarzes Loch, in dem alle Wörter verschwinden, in dem nur ein elektrisch brummendes Schweigen herrscht, ein gefräßiges Nichts. Wie soll man angesichts des Todes Geschichten erzählen? Das ist eine Variation auf die Frage, wie soll man angesichts des Todes leben? Die Antwort lautet wahrscheinlich: Der Tod ist nicht das Ende des Netzes. Er ist nur eine einzelne Masche. Du schreibst: Meine Töne entstehen aus Atem, mein Atem aus meiner Seele. Wenn ich nicht mehr atme, verreist meine Seele woanders hin und singt da weiter, ganz sicher. Ich verstehe dich. Ich kann fühlen, was du sagst. Ich kenne den Ort, an den deine Seele eines Tages verreisen wird. Ich glaube, dass wir ihn schon heute immer wieder besuchen.
Liebe Juli, da bin ich sogar sicher. Zunächst aber macht der Tod auch verlegen, mich gerade. Es tut mir so leid, dass du deine Mutter verloren hast. Aber ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Würde gerne trösten, aber das wäre wohl eine Anmaßung. Das ist irgendwie Teil des Ganzen, des Tabus Tod. Gestorben wird woanders, am liebsten im Sinne des Wortes. Wir haben solche Angst vor unserer eigenen Trauer, tun alles, um einen mit Sicherheit eintretenden Moment zu ignorieren. Dabei kommt der Tod, wenn er pünktlich kommt, oft als Freund. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber den eigenen Tod, den stirbt man nur. Mit dem Tod der anderen muss man leben, schrieb Mascha Kaleko. Vor ein paar Wochen ist mein bester Freund Martin an einem sehr bösartigen Hirntumor erkrankt. Es war wie ein Fluch, so schnell war es zu Ende. Auch wenn er bis zum Schluss sagte, it's just a tumor, baby, but I'm the brain, ist dieses brillante, wunderbare Hirn an ihm zerbrochen. Martin hat unter anderem unzählige Menschen aus der Bombenhölle von Aleppo gerettet. Aber der Tod bilanziert nicht. Er kommt und fragt nicht mal nach deiner Sozialversicherungsnummer. Sehr undeutsch eben. Die Trauer kam mit überwältigender Wucht. Freier Fall. Aber Martin hat mir geholfen. Schon Tage vor seinem Tod, wir konnten längst nicht mehr kommunizieren, hat er sich immer wieder bei mir gemeldet. Ganz klar war da seine Präsenz, seine Stimme in mir und sagte Martin Sachen. Lass dir die Haare nicht wieder in Sachsen-Anhalt schneiden, du siehst aus wie Frauke Petri. Beim Kochen, hey, mariniert, nicht manieriert. Wer sagt sowas schon? Wenn wir uns zu seinen Lebzeiten über Tod unterhalten hatten, und das taten wir oft, ging es immer um meinen, das schien wahrscheinlicher. Kurz bevor er starb, sprachen wir über den Moment, an dem die Schmerzen so groß sind, dass man sich den Tod wünscht, der Scheißkerl sich aber nicht blicken lässt. Und wie froh man dann ist, all die Spaghetti gemeinsam gegessen zu haben. Wie dankbar für alle Entscheidungen gegen den Kopf, gegen das Ego, für das Wir. Für alle Stunden im Garten, mit Freunden, auf dem Pferd. Froh, sein Leben immer im Angesicht des Todes gelebt zu haben. Denn Juli, ich glaube, es ist die einzige Art, seinen Anspruch auf Glück gegen sich selbst zu erheben. Und dann, direkt nach seinem Tod in all meine Trauer hinein, sagt Martin doch glatt, ha, Erster. Und da war ganz viel Leichtigkeit und Freude, ja, verdammt, dann sage ich's halt, Erlösung. So klar und deutlich, dass ich, alte Ketzerin, geläutert sage, es bleibt etwas. Energie kann weder hergestellt noch zerstört werden, sagt die Physik. Ob als chemische Reaktion in meinem kleinen Hirn oder irgendwo im Dazwischen. Denn im Dazwischen, in der Zeit direkt vor und nach seinem Tod, war diese Verbindung glasklar und ging oft, ja, von ihm aus. Wenn ich jetzt zu versinken drohe, kommt er manchmal mit einer Weisheit um die Ecke. Meistens bringt er mich zum Lachen. Ansonsten muss ich mich bei ihm melden, aber das klappt. Verstörend. Vielleicht können doch nicht alle Weltreligionen irren? Singt dann auch der Schlager Wahres? Jedenfalls, um auch die letzte verrückte Peinlichkeit zu formulieren, hat mich sein Tod stärker gemacht. Nicht im Sinne von, ich bin am Schmerz, an der Trauer gewachsen, sondern er, der Verstorbene, seine Seele stärkt mich seither, füttert mich. Die Zweige unter dem Wasser bleiben verbunden, immer. Es gibt ein Band über den Tod hinaus. Wenn ich das jetzt auch noch Liebe nenne, brichst du den Kontakt zu mir ab, oder? Trotzdem habe ich erst vor ein paar Tagen begriffen, dass Martin tot bleiben wird. In meinem Heute, in meinem Morgen. Er scheint tatsächlich vorzuhaben, lebenslänglich tot zu sein. Das finde ich übertrieben. Schließlich habe ich das Prinzip verstanden, die Lektion gelernt. Gibt es nicht mal ein Fleißkärtchen? Der Rest wird vermissen sein, bis sich unsere Morgende wieder annähern.
Liebe Nina, wahrscheinlich geht es bei all unseren Anstrengungen für die Kunst letztlich darum, das Warten zu unterbrechen. Im vermeintlichen Vorbeirauschen der Minuten und Sekunden bildet die Kunst kleine Oasen, in denen es Ewigkeit gibt und damit Gegenwart. Wer ein Bild betrachtet, ein Buch liest oder Musik hört, wartet nicht mehr. Nicht einmal auf den Tod. Wenn ich schreibe, verlässt die Zeit ihre lineare Bahn und beginnt sich in die vierte Dimension zu dehnen, wird zur Funktion eines Raums, in dem sich Ereignisse versammeln,
die vielleicht durch Kausalitätslinien miteinander verbunden sind, aber trotzdem nebeneinander bestehen. In diesem Raum kann ich als Vierjährige im Bett liegen, während meine Mutter mir vorliest. Und ich kann als 40-Jährige am Rand eines Grabs stehen, in dem meine tote Mutter liegt, und ihr ein Gedicht vorlesen, das sie geliebt hat.
Do not stand at my grave and weep. I am not there. I do not sleep.
Dieses Gedicht von Mary Elizabeth Fry gehört zu den wenigen Dingen, die mir meine Mutter bei ihrem völlig überraschenden Tod hinterlassen hat. Ich habe es bei ihrer Beerdigung vorgetragen und seitdem schwingt es wie eine ständig angeschlagene Saite in meiner Seele.
I am a thousand winds that blow. I am the diamond glints on snow.
Jede Zeile, jedes Wort berührt jenen Ort, an dem wir das große Vorher, Nachher, Jetzt und Dann hinter uns gelassen haben. Höchster Schmerz und, du hast es schon gewagt, das Wort zu gebrauchen, größte Erlösung.
I am the sun on ripened grain. I am the gentle autumn rain.
Das Ende des Wartens, die Aufhebung des Tods im Leben.
When you awaken in the morning's hush.
I am the swift uplifting rush
of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night. Das ist es, was wir Tag für Tag tun. Unsere Berufung, unser Ziel, unser Sinn. Das, wofür wir uns anstrengen. Was wir uns selbst, einander, unseren Mitmenschen immer zu schenken wollen. Die Kraft, den Mut, die Möglichkeit, eines Tages zu sagen:
Do not stand at my grave and cry.
I am not there. I did not die.
Das Huhn auf der Kartoffel. Oder Vom Recht auf Glück.
Von Julie C. und Nina Umilian.
Sprachen
Julie C.
und Nina Umilian.
Ton und Technik
Jörg Suray und Tanja Hiesch.
Musik
Marian Lux.
Regie
Nicole Paulsen.
Redaktion
Michael Lissek.
Produktion
Südwestrundfunk 2018.